Talk am Sonntag.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Sendung Treffpunkt am Sonntagvormittag. Das ist ja die Sendung, wo wir die Möglichkeit haben, Leute aus dem Liechtenstein einmal ein bisschen genauer vorzustellen. Und mein Gast heute, ich freue mich sehr, ist der freischaffende Journalist Sebastian Seele. Hallo Sebastian, schön bist du da.
Hallo Tanja, danke vielmals, dass ich da bin.
Du wohnst in Zürich, ich habe vorher gesehen, Liechtensteiner Leute, bist natürlich aus dem Land. Von wo ursprünglich?
Ich bin in Eschen aufgewachsen, habe 18 Jahre hier gewohnt. Zuerst Primarschule gemacht, nachher das Gymi und bei dem für das Studium. Zuerst auf Wien und nachher auf Zürich. Und dort hat es mich dann nicht so gehalten.
Sebastian, ich habe es gerade gesehen, freischaffender Journalist. Das ist auch der Grund, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin. Ich habe nämlich einen Artikel von dir gelesen, wo du mit der Seenotrettung auf Weg gewesen bist. Also mit der Rettungsböter, wo Flüchtlinge auf dem Meer retten, wo richtig Europa auf Weg sind. Wie ist es dazu gekommen, dass du auf so einem Boot hast dürfen mit dabei sein?
Da muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe mich selbstständig gemacht. Das war so der Anfang gewesen. Das war gerade die erste Woche oder zweite Woche vom Lockdown gewesen, also wo die Pandemie gerade losgegangen ist. Und habe eigentlich recht schnell schon ins Ausland wollen und mich vor allem mit Migrationsthemen beschäftigen. Migration ist ein Thema, das mich schon länger und immer wieder damit zu tun hatte, schon während dem Studium und dann noch darüber raus in meiner journalistischen Arbeit. Und als freischaffender Journalist habe ich dann die Möglichkeit und die Chance, so an Ort zu gehen, wo andere nicht hingehen können, wo in einer festen Stelle sind. Und dann habe ich mir überlegt, was wäre so ein Ort, wenn ich mich mit Migration beschäftige. Und aus europäischer Perspektive aus ist es dann recht naheliegend, um dort aufs Mittelmeer zu gehen.
Jetzt kann man wahrscheinlich nicht auf einen Hafen fahren und sagen, ich wäre noch Journalist und würde gerne mitgehen. Das hat wahrscheinlich auch grosse Vorarbeit gebraucht. Wie kommt man dazu oder wie bist du das angegangen?
Bei mir war es so, dass ich mal grundsätzlich einfach das Interesse hatte, okay, interessiere mich für das Thema. Ich habe dann mit einem befreundeten Fotograf darüber geredet, der ein bisschen aktivistisch aktiv ist oder recht viele Leute kennt, wo in dem Bereich ja sich auskennen und engagiert sind oder dort arbeiten. Und über ihn bin ich dann auf eine NGO aufmerksam geworden, auf SOS Mediterranee, wo so ein Schiff chartert hat, die Ocean Viking. Dann haben wir uns zusammen mit der Vertreterin, mit der Schweizer Vertreterin von SOS Mediterranee getroffen. Also die NGO ist in Europa in 4 Ländern organisiert, in der Schweiz, in Frankreich, in Deutschland und in Italien. Und wir sind dann quasi über die Schweizer Vertretung dazu gekommen und haben uns dann beworben. Dann ist das Schiff aber festgesetzt worden. Also wegen Corona hat das nur aus dem Hafen auslaufen dürfen. Und es hat dann, glaube ich, auch noch weitere Gründe gegeben, die die Behörden vorgeschoben haben, so Sicherheitsmängel, was so genau was da war. Auf jeden Fall ist das dann im Sommer 2020 ins Wasser geflogen für mich. Und ich bin dann erst ein Jahr später wieder drauf gekommen, dass ich das jetzt ja wieder probieren könnte. Habe mich dann nochmal beworben und ja, dann gerade Zusage übergekommen.
Wie muss man sich das vorstellen, wenn man da mit Sack und Pack dann auf Weg geht? Was geht da im Kopf und im Bauch ja, vor sich? Also was für ein Gefühl hat man da, wenn man so einen Einsatz angeht?
Es ist schwierig, das auf ein Gefühl zu beschränken. Also es ist ein bisschen auf und ab. Einerseits ist es natürlich super spannend. Also man ist sehr gespannt darauf, was passiert da eigentlich, weil es ist halt sehr viel Neues in der Zeit. Also ich bin davor auch noch nicht auf einem Schiff so lange und dementsprechend bin ich vor der Frage gestanden, ja, werde ich seekrank? Liege ich vielleicht eine Woche einfach flach? Wie geht es mir da überhaupt? Plus dann auch, was passiert auf so einem Schiff? Also im Vorab habe ich nur gewusst, ich muss dann und dann zu Marseille sein, am Hafen. Und mehr nicht.
Aber wie hast du dich denn vorbereitet? Also gut, so reiseschlechte Blätter kann man wahrscheinlich noch kaufen, aber immer du hast ja ein Ziel vor Augen gehabt, du hast ja will journalistisches Material auf dem Boot sammeln. Wie hast du dich vorbereitet?
Das war so, dass ich ungefähr gewusst habe, was passieren könnte. Oder halt auch gewusst habe, es kommt nicht oft vor, dass ein Journalist oder eine Journalistin aus der Schweiz auf so einem Boot ist und dadurch größere Chancen hat, um quasi das so den irgendwo unterzubringen bei einem Medium. Und bei mir war es dann so, dass ich verschiedenste Medien angegangen bin. Aber bis ich auf dem Schiff angekommen bin, effektiv habe ich noch keinen Artikel verkauft, also als Freischaffender ist es immer so, dass ich auf Medien Zugang mit Ideen und optimalerweise ist es dann so, hey, ich bin gerade an dem und dem dran und könnte das gerade nächste Woche abliefern, dann ist das Interesse von Medien meistens am grössten. Und da ist es jetzt aber effektiv so gewesen, dass ich dann Zusage erst bekommen, wo ich auf dem Schiff war, ich glaube, nach der ersten Woche. Und ja, das war so die professionelle Vorbereitung drauf. Ich habe natürlich dann halt auch verschiedene, je mehr dass ich dann erfahren habe, darüber, wie die Zeit ablaufen wird, was für Prozesse dahinter stecken, was für Situationen, dass ich begegne. Weil so aus der Aussenperspektive ist zuerst mal nur, ja, okay, das ist schlimm, da sterben Menschen. Mehr kann man wie nicht einschätzen. Und wenn man dann vor Ort ist und mit Leuten redet, die das halt professionell machen, die Seenotrettung, dann kommt man drauf, ja, da gibt es halt noch sehr viel mehr zu erzählen dahinter. Also das ist dann sehr differenziert zum Anschauen und man kann so sehr viele verschiedene Blickwinkel erzählen. Und ja, je länger dass ich dort war, je mehr dass ich erfahren habe, je mehr dass ich erlebt habe, habe ich dann das so in verschiedene Geschichten packen können.
Wie viel Zeit hast du auf dem Schiff verbracht und wie viele so Einsätze hat es gegeben?
Ich war insgesamt 4 Wochen auf dem Schiff gewesen, plus noch eigentlich einen Monat davor noch auf Abruf bereit gewesen. Weil eigentlich hat es zuerst geheißen, dass die Abfahrt Anfang August ist. Ich habe dann auf die Zeit auch meine Wohnung untervermietet. Und dann ist aber der Einsatz kurzfristig immer wieder um eine Woche verschoben worden, weil es auch noch Covid-Fälle gegeben hat beim vorhergehenden Einsatz. Und sie das immer sehr eng taktet planen, weil das Ziel von dieser NGO ist, einfach so viel Zeit wie möglich auf See zu verbringen, um so viele Leute wie möglich zu retten. Und sind sie recht auf Effizienz drillt dort. Und dann ist das immer wieder verschoben worden und schlussendlich dann Anfang September losgegangen. Und es hat dann schlussendlich 4 Rettungen gegeben. Die sind alle innerhalb von 36 Stunden passiert. Also dort ist es dann, sobald wir in der libyschen Such- und Rettungszone angekommen sind, ist Schlag auf Schlag gegangen und ja, Tag und Nacht hat es noch Einsätze gegeben eigentlich.
Wie geht so ein Einsatz vor sich? Tut man die irgendwie orten? Rufen die um Hilfe per Funk oder Rakete? Ich weiß es wirklich nicht. Wie funktioniert das, dass man die Flüchtlinge A findet und B die dann mitnimmt?
Da gibt es verschiedene Varianten, wie es dazu gekommen kann. Das erste ist, dass es NGOs gibt, wo Flugzeuge haben über dem Mittelmeer und wo effektiv dort sind, um Leute in Seenot zu finden. Wenn die ein Boot geortet haben oder gespottet haben, dann geben sie die Informationen weiter an NGOs und halt öffentlich einfach per Funk, wie es nach Seenotrecht oder Seerecht vorgeschrieben ist. Und eine andere Variante ist, dass es nochmal eine andere NGO gibt, wo die sich kann sich dann die Geflüchteten selber wenden, sobald sie oder wenn sie Seenot kann, was eigentlich alle kann, die dort aufs Meer gehen. Und die geben dann noch die Informationen weiter und verbreiten die. Und teilweise ist es so, dass sie über Radar gespottet werden, aber die Böte sind meistens zu klein, um auf dem Radar überhaupt erscheinen. Und dann ist es auch noch so, dass es für die Europäische Grenzschutzagentur Frontex eine Drohne gibt, die rumfliegt und auch, wenn sie ein Boot ortet, die Informationen weitergibt. Wobei dort ist es dann so, die müssten eigentlich noch sehr recht die Information öffentlich weitergeben, aber teilweise ist so wie Recherche im Spiegel unter anderem gesagt haben, so, dass sie die Information dann nur an die libysche Küstenwache weitergeben.
Jetzt hast du gesehen, die ganzen Einsätze haben sich hier nur auf 36 Stunden konzentriert. Wie ist das gewesen? Wie muss man sich das vorstellen, wie eine so eine Rettungsaktion abläuft?
Das ist so, sobald ein Boot gespottet wird, gibt es einen Funkspruch, also alle an Bord haben ein Funkgerät dabei, das auch ich hatte. Und sobald ein Boot gespottet wird, gibt es den Funkspruch SAR Team, ready for rescue. Und sobald das ertönt, muss man innerhalb von 2 Minuten komplette Ausrüstung auf Deck stehen, komplette Ausrüstung, das bedeutet Gummistiefel, wasserfeste Hose, Rettungsweste, ein Helm und ja, wahrscheinlich noch ganz viele andere Sachen, die ich jetzt vergessen. Und dann ist man draussen und der Einsatzleiter ist jeweils in Kontakt mit der Behörde. Und wenn von der Behörde kein Feedback kommt, dann hat er das Recht oder eigentlich auch Verpflichtung, um dann einspringen und die Leute aus Seenot zu retten. Und sobald das der Fall ist, fahren dann die Schnellboote raus. Also es hat 3 Schnellboote an Bord vom grossen Schiff, vom Mutterschiff. Und die fahren dann raus und schätzen die Situation ab. Also wie viele Leute sind an Bord? Wie gefördert ist das Boot? Also ist es so dass es noch einigermaßen stabil ist. Und es ist so, wenn sie weiterfahren würden, dann würden sie in Seenot geraten. Oder ist es so, dass sie schon am Sinken sind, dass schon Leute im Wasser sind? Und ja, sie machen so Abschätzungen, wie die Situation gerade ist. Und dementsprechend haben sie dann noch verschiedene Manöver, die sie machen, um die Leute auf das Schnellboot zu holen und wieder zurückbringen aufs Mutterschiff.
In was für einem Zustand sind die Schiffe gewesen, die ihr dort aufgelesen haben?
Das ist unterschiedlich gewesen. Also es war das Cast dabei gewesen, wo wirklich schon am Sinken war. So, ein von den Rettern hat man in einem Interview gesehen, es sei Peanuts gewesen für sie. Also natürlich sei es schlimm, dass das überhaupt so ist, aber so aus ihrer Perspektive aus sind das alles einfache Einsätze gewesen. Es hat ein Boot gegeben, wo kein Benzin mehr hatte, wo schon Wasser reingekommen und wo seit 20 Stunden auf dem Meer war. Und das wäre wahrscheinlich schon bald gesunken. Aber es ist jetzt noch in einem recht stabilen Zustand gewesen. Und andere sind nach 4 Stunden auf dem Meer dann schon aufgefasst worden, eigentlich vor Ocean Viking.
Von den Leuten her, wie sind die angekommen? Was sind das für Leute, wo man hat einfach die Bilder aus dem Fernsehen im Kopf, dass da halt wirklich Männer, Frauen, Kinder dabei sind, die schon seit Ewigkeit auf Weg sind. Und wenn jetzt das Boot 20 Stunden schon auf dem Meer war, wahrscheinlich auch ohne Wasser und ohne zu essen gewesen, ist das die Realität?
Ja, also oftmals ist es so, dass die Leute, die an Bord kommen, dehydriert sind, dass sie teils so Vergiftungen haben vom Benzin, also ihre Kleider sind auch vielfach in Benzin getränkt. Wenn sie natürlich so in der Sonne sind, 20 Stunden lang, kann so gut sein, dass jemand ohnmächtig wird, also wenn sie kein Trinkwasser mehr haben. Da hat es so eine Situation gegeben, wo ein Bangladeschi, ein Junge, wo an Bord geholt worden ist, der hat nachher eigentlich über die Nacht übrigens erst eine Infusion gebraucht, um überhaupt wieder stehen können. Aber das sind nicht so alles eher kleinere Einsätze gewesen. Also teilweise ist es effektiv dann noch so, dass es schon um Leben und Tod geht und dass die Leute, die an Bord geholt werden, dann noch sehr an der Grenze sind, was so die menschlichen Füße anbelangt, ja.
Wie muss man sich jetzt deine Arbeit vorstellen? Wenn man so eine erlebte, bewegte Zeit hinter sich hat, flüchten hat man aus seinem Land, eben irgendwie kurz vor dem Versinken war, ich glaube, bist du jetzt so der Allerletzte, den ich sehen will, und jetzt mir noch ein paar Fragen stellt. Also, kann man vorstellen, dass das eine grosse Herausforderung war, um mit den Leuten reden zu können in so einer Situation?
Meine Erfahrung ist ganz andere. Und zwar ist meine Erfahrung, also es gibt Leute, die nicht Auskunft geben, was man respektieren muss. Also oftmals ist es so, dass sie einfach nicht retraumatisiert werden wollen, weil also alle, die in Libyen sind, haben Schreckliches erlebt, vor allem die Leute aus Subsahara-Afrika. Also es ist bekannt, dass dort so Sklavenhandel und Entführungen und dass Leute einfach verschossen werden auf offener Straße. Ja, und dass man dann nicht darüber reden will, muss man respektieren. Aber es hat auch andere gegeben, die effektiv mich gesucht haben und den Kontakt zu mir gesucht haben, um mir ihre Geschichten zu erzählen. Und dort ist das ganz unterschiedlich gewesen. Für ein paar war es so gewesen, dass es dann eher so ein bisschen in einem humoristischen, ein bisschen mit Witzle versehen worden ist im Interview. Und auf das muss ich mich dann natürlich einladen. Und bei anderen war es so gewesen, also in einer anderen Situation, da sind noch so 10, 15 Leute haben mich zu sich geholt und mit mir ihre Situation schildern wollen. Und dort haben dann eigentlich auch alle irgendwann so angefangen zu brüllen. Und da hat man einfach gemerkt, was für ein emotional relief das eigentlich für sie denn ist und wie wichtig dass es für sie auch ist, dass jetzt das jemand weitergehen kann und weiter erzählen kann.
Wie hast du das sprachlich gemacht? Ich meine, das kann ich mir auch noch als Herausforderung vorstellen.
Also bei vielen ist es so, dass sie Englisch kann. Also natürlich nicht alle. Französisch reden noch viel. Französisch komme ich auch zu Schlag. Man redet jetzt nicht super fließend, aber es geht. Spanisch haben auch noch ein paar geredet und dann ist es wie ein Mix aus allem. Natürlich haben noch viel Arabisch geredet, weil es hat auch viel Syrer, Leute aus Jemen dort gehabt und Tunesien und so weiter. Und dort ist es dann so gewesen, dass vor NGO, also neben SOS Mediterranee, ist schon das Rote Kreuz an Bord gewesen, wo so für die medizinische und psychologische Versorgung zuständig war. Und in dem Team war eine, die als Cultural Mediator schafft. Und ihre Aufgabe ist eigentlich so unter anderem zu übersetzen. Und sie hat dann dankbarerweise so für mich übersetzt.
Was sind die Geschichten von dem Einsatz, wo der bleiben sind. Also ich sage jetzt, das jetzt neutral formulieren, weil es kein Positives, kein Negatives, kein Schlimm, wie auch immer, ich möchte es nicht werten, sondern es überlasse ich dir. Was sind die Geschichten, die am eindrücklichsten bleiben sind?
Grundsätzlich würde ich sagen, Begegnungen mit den Leuten, also eigentlich mit allen, mit denen ich jetzt vertieft noch geredet habe. Also sowohl der Gerettete, also der Retterinnen. Und etwas, was schon sehr, sehr, sehr eindrücklich ist, ist, wenn man rausfährt mit einem Schnellboot. Also ich war dann auch dabei gewesen, habe die begleitet und Fotos gemacht. Und dort merkt man dann halt wirklich, wie tiefgreifend das ist. Also es ist ein Gefühl, das man schwierig beschreiben kann. Es ist fast schon was so Spirituelles. Also man weiß irgendwie, okay, es geht für die Leute um alles oder nichts. Und dort ist auch so eine sehr grosse Dankbarkeit da. Und das ist schon etwas, wo man sehr bleiben ist. Da so, also wenn man rausfährt, ist eigentlich alles still. Man fährt einfach so offene Meer und es ist nichts dort. Und man ist so recht voller Adrenalin auch. Und ja, und kommt dann so bei einem Boot an, wo Leute drauf sind, wo sonst wahrscheinlich sterben werden, wenn es unter anderem ich jetzt in meiner Rolle als Journalist, wenn wir nicht dort gewesen wären.
Hat das deine Einstellung, deine Meinung zu dem Thema Migration verändert, der Einsatz? Weil du gesehen hast, du hast dich so jetzt dem Thema angenommen. Also ist denn die Realität anders als die Vorstellung, die man vielleicht hat?
Zum Glück ist die Realität immer anders als die Vorstellung. Also ich habe natürlich gewusst, was mir erwartet ungefähr. Ich habe auch recht viel dazu gelesen und halt auch probiert, so abzuholen, was sind Kritikpunkte, die es daran gibt, was wird der Seenotretter und Seenotretterin noch vorgeworfen. Also zum Beispiel eben, dass ihre Einsätze dann noch erst Leute aufs Meer holen. Und hat mich da dann noch ausführlich damit beschäftigt und auch probiert, zum Studie oder Beweis dafür zu finden, dass es so ist. Hat dann aber nur zwei Studien gefunden, die von Ökonomen gemacht worden sind, die dann aber auch nicht vor Ort waren, oder die halt auf theoretischen Modellen eigentlich aufgebaut haben. Und das war etwas, wo ich dann schon das mit dieser Einstellung bin dann halt an Bord gegangen und habe dann gemerkt, okay, diese Sache sind wir gar nicht so relevant in dem Aspekt, weil schlussendlich geht es einfach darum, also egal, wie viele Leute jetzt aufs Meer gehen oder nicht, wenn sie dort sind, dann sind sie in Lebensgefahr. Und die muss sie halt rausholen. Also es ist so eine rechtliche Verpflichtung, die da ist. Und ja.
Jetzt ist man 4 Wochen auf See, hat dann einen Einsatz, ganz viel erlebt, wo man mitnimmt und wahrscheinlich auch seitenweise Notizen. Ja, und dann, wie bringt man das irgendwie nachher in einen Artikel, wo ja eigentlich nicht annähernd das alles beschreiben kann, was man erlebt hat?
Bei mir ist es so, also ich schreibe nur auf Seite, sondern mache alles auf dem Handy. Die Balls, die Evernote, was ein super Programm ist für so Geschichten, so Projektmanagement-Programm. Und dort habe ich schon sehr, sehr viele Notizen gehabt. Also eben dadurch, dass ich jetzt so nicht genau gewusst habe, was sind Geschichten, die ich überhaupt erzähle, denn schlussendlich habe ich halt auch jegliche Informationen eigentlich gesammelt dort. Und also angefangen habe ich bei einem Tagebuch eigentlich, wo ich dann aber nie unterbrochen, weil schlussendlich war es so das Irrelevanteste. Und ich habe dann vor allem auch geschaut, dass es nicht so um mich geht in den Text, sondern vor allem um die Geretteten, um ihre Situation, weil es ist, glaube ich, so eine Perspektive, wo man zu wenig mitbekommt, wo die Leute am wenigsten interessiert, glaube ich. Also wenn dort wie so der persönliche Bezug weniger da ist, als jetzt bei Leuten, die aus der Schweiz kommen und als Retter oder Retterin hergehen. Ja, und habe probiert, das ein bisschen einzubringen, so auf einer empathischen Ebene das Ganze zu strukturieren. Und habe jetzt insgesamt bis jetzt 6 Artikel veröffentlicht, wo sich natürlich alle mit einem ähnlichen Thema auseinandersetzen, weil es gibt halt nur das Schiff, auf dem ich gesehen bin. Und wo dann das aus anderen Perspektiven anschauen. Also ich habe verschiedene Geschichten eingebracht von verschiedenen Leuten, also von verschiedenen Geretteten und geschaut, dass dort auch so recht breit eigentlich Kontext abdeckt werden über die individuellen Geschichten und auch dann auf die Retter und Retterinnen fokussiert und dort über ihre persönliche Motivation geredet. Also warum tut man sich das überhaupt an? Weil das sind alle, die dort auf dem Schiff sind, sind traumatisiert. Sowohl die Geretteten als auch die Retterinnen. Und das ist halt auch so die grosse Frage, warum?
Die Seenotrettung war ja nur On-Einsatz, den du gemacht hast. Du warst im 2021 auch schon im Libanon. Um was ist es in dem Einsatz im Libanon gegangen?
Dort ist es so um ganz verschiedene Themen gegangen. Also das, was alle zusammen gehabt hat, alle vier Artikel, die ich dazu veröffentlicht habe, ist die Krise, die du davor hast. Also im Libanon hast du eine von der schlimmsten Wirtschaftskrise, die es auf der Welt seit 1850 gegeben hat. Das ist ein Land, wo komplett ins Chaos stürzt durch Hyperinflation, Armut und auch sehr schwierige politische Situationen, eine komplexe politische Situation, wo sich dann ja auch ihre grosse Explosion im Hafen von Beirut gezeigt hat. Und mehr ist es einerseits darum gegangen, zum beleuchten, wie geht es den Syrer, die im Land sind. Weil es ist effektiv so, dass kein anderes Land weltweit hat so viele Flüchtlinge aufgenommen wie der Libanon. Und es hat mich interessiert, okay, was passiert jetzt mit denen? Wie geht es denen jetzt, wo es am Libanon selber, wo die Leute da selber das Existenzminimum oder ja, wo es ums Existenzielle geht. Und dann habe ich mir geschaut, wie es den Leuten im Libanon so ein Jahr nach der Explosion im Hafen geht, wie sich die Situation verändert hat. Ist dort irgendwas passiert? Weil die Explosion, das ist ja viel politische Korruption und so weiter mit einhergegangen. Hat sich da irgendwas verändert? Was hat sich getan? Und dann ist es auch noch um Cannabis-Anbau gegangen, wo im Libanon auch sehr verbreitet ist. Also ist eines der grössten Cannabis-produzierenden Länder weltweit. Und auch die Leute leiden unter der Krise.
Jetzt hast du ganz verschiedene Aspekte angesprochen. Wie bringt man die alle unter einen Hut? Also ich komme da wieder zur Frage von der Vorbereitung. Jetzt hast du eine Idee im Kopf, ich gehe mal in den Libanon. Und was muss da alles passieren, bis du schlussendlich im Flieger hockst?
Also meine erste Idee war, wie geht es jetzt den Syrer im Libanon? Das ist auch eine Idee, die ich gleich nach der Explosion, die glaub, 2020 war, schon hatte. Dann aber auch wieder irgendwo meine Notizen verschwunden ist. Und irgendwann haben das wieder vorgezogen und denkt ja, okay, das will ich jetzt machen. Und jetzt ist es so möglich zum Umsetzen, im Blick auf Corona-Massnahmen und so weiter. Und bei mir ist dann der Prozess meistens so, dass ich eine Geschichte dazu verkaufe und dann habe ich den Flug gedeckt und dann gehe ich. Und wenn ich im Prozess vor Ort, ist es dann auch so, dass ich noch weitere Geschichten finde. Also ich lerne Leute kennen, die spannende Bezüge haben. Also zum Beispiel habe ich jetzt im Vorfeld jemanden kennengelernt, oder die Recherche zu dem Artikel, zu dem Flüchtling, der in einem Dorf aufgewachsen ist, wo nur davon lebt, dass sie Cannabis produzieren. Und so bin ich dann auf diese Geschichte gekommen. Und dann habe ich dort weiter recherchiert und gemerkt, okay, das ist schon eine grosse politische Dimension, weil der Libanon auch über die Legalisierung von Cannabis diskutiert, respektive die auch beschlossen worden ist, aber nie implementiert worden ist. Und da lässt sich eigentlich noch viel mehr erzählen, was dann hinter dem steckt.
Ist es bei deinen Einsätzen mal gefährlich geworden? Das zeigst du mir so, jetzt wird es brenzlig.
Ja, es ist natürlich immer eine subjektive Einschätzung, was gefährlich ist und was nicht. Es ist so, dass im Libanon, dort sind wir auch so im libanesischen Hinterland eigentlich gewesen, BK-Ebene, und es ist so eine Region, wo das EDA zum Beispiel, also das Aussen-Departement von Schweiz, die sagen, man sollte dort nicht hingehen, wegen Entführungsgefahr und so weiter.
Das war der Grund, warum du gegangen bist wahrscheinlich, oder?
Es macht es schon interessanter, aber es ist jetzt nicht der Grund, warum ich hergehe, würde ich sagen, sondern es ist etwas, wo dann eher mitschwingt. Und dort war es jetzt effektiv so gewesen, also dort haben uns dann noch Leute aus Beirut gesehen, wir sollen vorsichtig sein, aber wir haben, also ich und der Fotograf, der dabei war, wir haben einen Kontakt gehabt, eben der junge Mann, der in dem Dorf aufgewachsen ist, mit der Cannabis-Bauern, und er ist ein Couchsurfer. Und hat halt schon super viele Touristen dort begrüßt eigentlich. Und dann habe ich gewusst, okay, wenn wir bei ihm sind, dann sind wir wie sicher. Er kennt so die Umgebung, er kennt auch den internationalen Blick eigentlich auf die Region. Sein Bruder ist schon recht viel in Europa am Reisen gewesen. Und dort ist wie so eine Brücke, dass ich verstehe unsere Perspektive, kann uns aber auch einen Einblick geben, die andere Perspektive. Und dort ist es dann so, dass ich ihm halt einfach vertrauen muss in dem Sinn. Und ja, einmal war es so, dass wir in der Küche gehockt sind bei ihm. Also wir haben bei seiner Familie daheim gewohnt, dort ist oben am Boden geschlafen. Und dort hat es auf einmal draussen geknallt. Also zuerst hat man so Maschinengewehr gehört, was jetzt im Libanon auch nicht so speziell ist. Und nachher aber auch noch Granaten, die dann explodiert sind und wo man im Körper gespürt hat. Und dort ist noch die Mutter von ihm so recht zusammengezuckt. Und der Hassan hat dann aber, also der Kontakt, den ich dort hatte, er hat dann noch gesagt, she's always scared. Und ist dann ruhig geblieben und dachte, ja, okay, look, das ist wie jetzt nicht so schlimm. Und er hat noch erklärt, das ist so ein paar Kilometer weg, das ist die Armee, die mit einem Familienclan, der dort herrscht, sich in die Haare kommt. Und wenn man jetzt nicht dort reingeraten, dann ist es auch nicht sonderlich gefährlich.
Wie war deine Erfahrung im Libanon gewesen? Wir haben es vorher schon bei der Seenotrettung angesprochen. Ist so da wieder zwiespältig, dass einige du sagen, oh, ich möchte eigentlich gerne darüber reden und andere wiederum ja, finden es gut, dass sie ihr mit jemandem reden können, dass die Geschichte halt einfach eben auch rauskommt?
Dort kommt es darauf an, über was man reden will. Also grundsätzlich ist es so, wenn man mit Leuten darüber reden will, wie schlimm andere sind, also Politiker im Libanon jetzt, reden alle super gern drüber. Wenn man dann natürlich drüber reden will, ja, wie kommt es dazu, dass du so viel Cannabis verkaufst und dass auf dem Cannabisfeld syrische Kinder arbeiten, reden dann die Leute nicht so gern drüber oder respektive dann auch drüber, ja, wie kommt es jetzt dazu, dass ihr da alle in Villas leben und das K.O. nicht alles von Cannabis handeln kann. Und wenn man halt so Bericht lässt, dann weiß man ja, das passiert da. Es gibt so Waffenhandel und Kokain laufen durch und so Drogen, die vom IS viel genutzt wird, so Captagon bekämpft und auch nach Saudi-Arabien geliefert werden. Dort ist schon so, es wird alles in der Region produziert. Und dort ist es nicht schwieriger, zum Leute zu finden, die gerne darüber reden.
Wie machst du das denn mit diesen Aussagen? Das ist eine Aussage, die jemand macht. Die ist wahrscheinlich, ich sage jetzt einmal, handklingt mal Pi, halb richtig, halb subjektiv gemischt. Kannst du das dann alles genau recherchieren, um zu schauen, was genau stimmt? Was gibt es dazu für Angaben? Oder lässt es dann im Kontext einfach als seine Meinung oder seine Aussage? Wie geht man so etwas an?
Ich schaue eigentlich immer, dass die Aussagen, die ich nehme, dass eh nicht für einen Kontext stehen, wo ich weiß, dass er so effektiv vorhanden ist. Es ist natürlich, ich kann nicht immer genau sagen, ja, hat jetzt der Cannabis-Bauer, baut er wirklich so viel an oder will er jetzt mir gegenüber ein bisschen bluffen oder so. Das sind Sachen, die ich dann nicht genau nachprüfen kann. Also ich kann sie irgendwie probieren zu erklären oder das dann auch einfach weglassen und eher so auf persönliche, biografische Geschichten eingehen. Aber eben, das ist etwas, wo bis zum gewissen Grad ist, so dass wir das Vertrauen haben muss und dass ich aber auch die Überprüfung in dem Sinn machen kann, ob jetzt eben, wenn ich meinen Kontakt vor Ort im Hassan gefragt habe, was meinst du dazu? Und der ist so, no bullshit, hat bei allem auch gesagt, yeah, he's lying. Oder so. Also, bis eine Interviewsituation gehabt, wo das Gegenüber nicht Englisch können hat und der Hassan hat mir dann übersetzt und gesagt, that's not true. Und dann habe ich gewusst, okay.
Er hat das dann gerade mal schön eingeordnet schon.
Genau.
Jetzt ist es aber so, dass du gehst mit einer Vorstellung irgendwo hin, mit der Hoffnung von einem Resultat, das du vor Augen hast, kommt aber nicht immer alles so, wie man es gerne hätte. Es ist nicht so planbar und ich glaube, ein Beispiel, wo man dort dazu erzählen könnte, ist, du hast vorher am Anfang gesehen, du hast dich selbstständig gemacht, wo Corona kam und hast dir dann glaube ich, überlegt, was könnte ich in der Schweiz für ein Thema angehen. Und dort bist du glaube ich, zuerst einmal bei den Obdachlosen gelandet, wo du gefunden hast, das wäre vielleicht ein Thema. Das ist jetzt eben eines, wo es wahrscheinlich ja, nicht so rausgekommen ist, wie du gerne hättest. Erzähl mal.
Ja, ich habe mich eben gerade im Lockdown selbstständig gemacht, was ein bisschen ein schwierigerer Umstand war. Und eben ins Ausland wählen, was nicht möglich war. Und habe mich dann gefragt, ja, okay, was mache ich jetzt? Will ich es überhaupt probieren oder nicht? Und dann denke ich, ja, nein, wenn ich jetzt irgendwie 10 Jahre darauf zurückschaue und denke, ja, nein, ich habe es nicht mal probiert, dann schießt es mich auch an. Und habe mir dann einfach überlegt, ja, was könnte ich denn in der Schweiz erzählen, wo so in meinen Themenbereich reinfällt, wo so um Randfiguren geht, gesellschaftliche Randphänomene, um soziale Ungleichheit und um Migration, wieder internationale Migration. Und bin dann zuerst mal bei Obdachlosigkeit gelandet, was jetzt während Corona gerade auch sehr spannend war in dem Sinn, weil es eine neue Situation gegeben hat. Also die Leute, die auf der Straße gelebt haben, ich war dann noch viel draussen gewesen, also eigentlich. Und habe viel mit Obdachlosen geredet und ihre Situation war prekär gewesen, in dem Sinn, dass sie halt auch kein Geld bekommen. Also sie haben nicht betteln können. Es hat Leute gegeben, die dann nicht gewusst haben, wo kann sie essen über. Und dann sind gerade noch Minusgrad gewesen. Dann habe ich dort eigentlich zuerst so was abdecken wollen, aber es ist dann nicht so einfach gewesen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und habe dann einfach auch viel Absagen kassiert. Und also an, mit ihm bin ich dann länger in Kontakt gewesen. Er schläft immer draussen und ich habe ihm dann ab und zu so ein bisschen Essen gebracht, also mal einen Kaffee. Und da hat man aber gesehen, dass er nichts mit Medien zu tun hat, weil die seien eigentlich nur dafür geeignet, um sich seinen Wort den Arsch abwischen. Und ja, ich denke, ja, fair enough. Muss ich es akzeptieren.
Was ist denn daraus geworden oder was hat sich daraus denn ergeben?
Ich bin dann noch weiter draussen gewesen, habe auch mit verschiedenen Institutionen und so Sozialarbeitenden geredet und bin dann beim Thema Sexarbeit gelandet. Zuerst schon recht ziellos, so muss ich sagen. Und habe mich dort einfach so ein bisschen reingestürzt, aber dort hat Ani von einer Anlaufstelle recht interessante Aussage gemacht, habe ich gefunden. Und zwar, dass jetzt so die Strassensexarbeiterinnen oder die Sexarbeiter generell in Zürich mit dieser ganzen Situation besser umgehen können als die Schweizerinnen. Und zwar, weil für sie halt jeder Tag eigentlich Krise ist. Und sie sind sich der Situation in dem Sinn gewöhnt, dass sie improvisieren müssen, dass es nichts gibt, wo fix ist und dass sie ja nichts halten können. Und ich bin dann recht viel an Langstrasse unterwegs gewesen. Habe dort, ja, bin einfach auf dem Abend hergegangen, habe verschiedene Leute angesprochen. Und dort war es dann einmal so gewesen, dass ich mit anderen im Gespräch war, so recht ruhig und zurückhaltend war. Und dann ist eine Frau herspaziert, also eine Transfrau, und die, mit der ich im Gespräch war, und gesagt, ah, da kommt die Queen. Und dann dachte ich, okay, wahrscheinlich muss ich mit der Queen reden. Und dann bin ich mit der Queen ins Gespräch gekommen. Und die Queen hat dann halt gleich ein bisschen Business gewittert bei mir. Und wir sind dann so verblieben, dass ich ihr ein bisschen was gezahlt habe, so ein bisschen Geld gegeben habe, und sie hat mir Leute vorgestellt. Also sie hat eigentlich dann den Job ein bisschen übernommen, den Hassan im Libanon gemacht hat. Also mich so in eine, ja, in eine Kultur einbringen oder mir Leute nahebringen, wo ich sonst nicht so einen Zugang habe. Und sie hat mir dann dort ein paar vorgestellt, mit denen bin ich nachher auch länger im Kontakt gewesen. Also immer wieder. Und ich habe einfach davon überzeugen müssen, dass ich ein guter Mensch bin quasi. Und eine von ihnen hat sich mir dann sehr geöffnet und mir so ihre ganze Geschichte erzählt. Also wir haben den ganzen Nachmittag eigentlich miteinander verbracht und sie hat mir die ganze Geschichte erzählt von ihr, wo, ja, sie ist eine Roma-Frau, wo halt das Kind schon zweimal verkauft worden ist, wo dann so, ja, zwangsprostituiert eigentlich worden ist. Und wo dann irgendwie in Zürich gelandet ist und sich so ein bisschen der Weg durchgeschlagen hat. Und wo dann selber irgendwie ein Kind übergekommen hat und ohne dass sie das wollen hat. Und jetzt immer noch so in gewissen ausbeuterischen Situationen war mit ihrem Freund. Und wo psychisch recht belastet war in dem Sinn. Also ich sehe jetzt, manchmal gibt es Tage, wo es einfach nicht rausgehen kann auf die Strasse. Und dann habe ich ihre Geschichte quasi erzählt.
Du hast gesagt, du hast das im Zusammenhang mit Corona gemacht. Ist es ein Thema gewesen, zum Fragen, wie hat sich die Sexarbeit entwickelt jetzt in der Pandemie? Weil ich glaube, eine Zeit lang hätte man ja theoretisch nicht dürfen. Nimm jetzt einmal an mit dem Social Distancing. Und die Frauen leben von dem. Viele haben wahrscheinlich auch nicht wirklich einen korrekten Aufenthaltsstatus etc. pp. Was hast du dort für Erfahrungen gemacht?
Das ist vielleicht noch spannend zum Anmerken. Es hat es mir auch erleichtert, der Zugang zu ihnen, weil sie sind, also viel von denen, mit denen ich jetzt zu keine haben, keine Zuhälter oder, sondern sind selbstständig unterwegs. Und wir haben dann in dem Sinn so ähnliche Erfahrung gemacht, dass wir jetzt unter der Pandemie leiden als selbstständig. Und einmal hat man auch eine Sexarbeiterin gesehen, wo ich ihr erzählt habe, wie viel Geld, dass ich so überkommen als Corona-Nothilfe. Sie hat dann noch gesagt, ja, uns geht es in dem Fall besser als dir.
Verbindendes Element.
Genau.
Gute Grundlage.
Ein verbindendes Element. Es ist so gewesen, dass sich Corona natürlich auf sie ausgewirkt hat. Also es ist verboten gewesen, aber sie sind natürlich darauf angewiesen gewesen, dass sie Geld überkommen. Also das ist ein Aspekt davon. Es hat schon Nothilfe gegeben und Notsituationen, aber das haben sie manchmal aus Stolz nicht angenommen, weil sie gesehen haben, ja, es gibt andere, die es dringender brauchen als ich. So ist halt auch noch viel, dass sie Stammkunden haben, die immer wieder dort sind und die haben sie dann halt auch über die Pandemie teilweise weitergesehen, also während dem Verbot. Und ja, eine Situation, wo sich dort aber ganz klar so manifestiert hat, ist, dass sich gezeigt hat, wie sich so ein Verbot denn auf die Sexarbeit auswirken kann. Und es haben eigentlich alle, mit denen ich geredet habe, also Sozialarbeitende, haben davor gewarnt, dass es zu mehr Ausbeutung gehabt hat und zu mehr Gewalt, dass es halt viel weniger kontrollierbar ist und der Zugang ist schwieriger, weil die Frauen trauen sich denn nicht, um sich so öffnen. Also sind hauptsächlich Frauen, darum sage ich es so. Sie trauen sich nicht zum Öffnen, weil sie, wie wir wissen, sie machen jetzt etwas, was illegal ist. Und selbst wenn dann in dieser Situation Gewalt passiert oder so, wenn ihnen etwas angetan wird, sie öffnen sich nicht. Sie gehen das nicht weiter. Sie sagen es nicht an, weil sie selber halt etwas Illegales gemacht haben. Und das ist etwas, was ich gesagt hätte.
Was für ein Gefühl hinterlassen so Einsätze bei dir? Also wenn es jetzt wirklich so traumatisierte Leute sind, ist jetzt egal, ob das auf See im Libanon oder in Zürich an der Langstrasse sind, du kannst ihnen nicht helfen, du kannst ihre Geschichte erzählen. Was für ein Gefühl hinterlässt das bei dir? Irgendwie ist es nicht auch ein bisschen eine Machtlosigkeit oder ist eben deine Macht dann nachher die Worte, die du schreiben kannst?
Es ist oftmals schon so ein Gefühl von Ohnmacht, aber dort ist es dann auch so etwas, was ich selber halt an mir ein bisschen schaffen muss, in dem Sinn, dass ich mich darauf konzentriere, was ist mein Job und was mache ich da. Und das, was ich mache, ist, ich lasse den Leuten zu. Es hilft ihnen schon, dass ich ihnen jemanden zulasse und ich kann nachher eine Möglichkeit, um das weitergeben. Und für mich ist es dann auch so, dass mich die Situation, die Geschichte, die ich dann miterlebe, das Vertrauen, das ich überkomme, das motiviert mich auch, um noch mehr rauszuholen, um noch mehr dazu zu erzählen und um mich noch mehr reinstürzen eigentlich und die Rolle dann noch so komplett auszuleben. Und die Möglichkeiten und die Privilegien, die ich habe, dass ich das dann eben so in eine breite Öffentlichkeit tragen kann.
Das Leben als freischaffender Journalist ist sehr unberechenbar. Das haben wir jetzt schon gehört von dir. Man weiß nie, was kommt, stand, funktioniert. Meine Idee, so wie ich es will, bringe meine Artikel dann auch so zu verkaufen, wie ich sollte. Ist das etwas, wo du siehst, das mache ich jetzt, bis ich in Rente bin? Oder siehst du, nein, das ist etwas, was man macht, solange man noch Zeit und Energie hat und irgendwann geht man dann vielleicht auch mal der Sebastian Seele zu einer uns normalen Tageszeitung?
Ja, also bei mir ist es so, dass ich mir vorgenommen habe, eigentlich gesehen, dass jetzt bis 35 das mal noch so freischaffend mache. Zeug mache, wo ich nachher vielleicht nur machen würde, wenn ich in anderen Lebenslagen bin und in anderen Lebenssituationen. Was danach ist, keine Ahnung. Bei mir ist es jetzt aber auch so, dass ich letztes Jahr habe ich größtenteils so journalistische Projekte gemacht, habe mich super fest in das reingestürzt. Aber dieses Jahr habe ich jetzt so das so aufgeleistet, dass ich daneben, wenn ich in der Schweiz bin, und noch mehr so werberische Projekte machen. Also dort hole ich ein bisschen die Sicherheit, die also finanzielle Sicherheit, weil ja, der Journalismus ist jetzt eine Branche, dort wird man nicht reich und so als freier Journalist ist man wirklich der allerletzte ihrer Nahrungskette quasi. Also es gibt dann niemanden, der einem nachspringt, sondern man muss sich selber um alles kümmern und da ist es schon so, dass es bequemere Art und Weise gibt, zum durchkommen.
Du hast es gesehen, mit 35 willst du hören als selbstständiger Journalist. Ist nur lange nicht mehr, oder? Bis 35 bist.
Jetzt bin ich 33. Jetzt werde ich 34 dieses Jahr. Aber ob ich den hören will, mal schauen. Also es kann auch sein, dass ich das einfach in einer anderen Form mache oder vielleicht lebe ich den noch gerne auf dem Kontinent. Mal schauen, es ist alles offen.
Alles offen, was aber auch noch ne, offen in dem Sinne nicht ist, sondern relativ konkret ist dein nächste Projekt. Da geht es nach Südamerika, nach Kolumbien. Mhm. Ja, was ist da der Plan?
Da geht es Mitte März los. Dann bin ich für 3 bis 4 Wochen in Kolumbien. Ich arbeite dort mit verschiedenen Fotografen und Fotografinnen zusammen. Also zuerst mal an einer Story, wo es auch wieder um Migration geht. Und zwar reise ich dort in den Norden zum Darien Gap. Das ist ein Dschungelgebiet zwischen Kolumbien und Panama. So das einzige Stück, wo die Panamerikaner, die Langstrasse von Nord bis ganz im Süden von Südamerika, unterbrochen wird. Und wo zuletzt, was ja wo ein super gefährliches Stück ist, wo Migranten durchlaufen, wo richtig Zentral- oder Amerika oder USA wären. Und das ist gefährlich, weil es dort so Guerilla-Gruppierungen gibt, so paramilitärische Gruppierungen, weil es Flüsse gibt, wo super schnell ansteigen kann, weil einfach die Feuchtigkeit, die Luftfeuchtigkeit so hoch ist und die Leute dann teilweise so 7 Tage durchlaufen müssen. Und dann im letzten Jahr die Zahlen sind recht explodiert. Also das Rekordjahr davor war 2016, wo 25'000 Leute durch sind und letztes Jahr sind es, glaube ich, 180'000 gewesen. Und ja, das gehen wir jetzt mal anschauen.
Was schwebt dir vor? Was wäre dein Plan, wenn alles aufgeht, wie du dir das vorstellst?
Mein Plan ist, zum hergehen und mit verschiedensten Leuten reden, bevor sie in den Dschungel reingehen, was sie, wieso machen sie das überhaupt, wie stellen sie sich der Weg vor, wissen sie, wie gefährlich das ist, wo wollen sie hin, wieso wollen sie dorthin, was erhoffen sie sich, und nachher dann auf der anderen Seite vom Dschungel schauen, wie geht es den Leuten, wo raus kann, aus dem Dschungel.
Also, dass sie eigentlich gar kannst quasi begleiten, also einfach am Anfang und am Schluss abfangen, zum schauen, ja, wie es gewesen ist.
Genau, ja. Also, dass ich das so punktuell eigentlich begleiten kann. Ich habe mir auch überlegt, um so durch den Dschungel mitlaufen, aber es ist dann halt super aufwendig und auch dementsprechend teuer, um das umzusetzen.
Ja, und wahrscheinlich sind wir wieder beim Thema ohne ganz ungefährlich.
Nein, ganz ungefährlich ist es sicher nicht, aber es ist wahrscheinlich für Journalisten auch nicht super gefährlich, weil man dann ja mit Leuten zusammen schafft, die das nicht zum ersten Mal machen, wo auch die Leute kennen, die dort drin sind, also auch die Guerilla-Paramilitär-Gruppierungen, und halt ihnen klar machen kann, hey, wir sind nicht wegen euch da, sondern wir wollen einfach Migranten begleiten. So.
Gibt es denn dort auch so Schlepper, Schleuser organisiert, die sagen, okay, bring die Fahr nach B und muss man das und das zahlen? Oder wie muss man sich das dort vorstellen?
Ich bin noch nie dort gewesen.
Erzählst du mir so nicht zurück, sonst. Wie gesagt, als nächstes steht Columbia auf dem Programm. Gibt es irgendetwas, wo du siehst, habe ich immer schon mal machen will? Oder sei es thematisch, sei es ein Land oder was auch immer, wo du siehst, okay, das ist einfach noch ein grosses Ziel von mir.
Es gibt jetzt nicht so ein bestimmtes Projekt oder ein Land oder eine Geschichte, die ich mir vorgenommen habe. Es ist meistens eigentlich so, dass ich einfach ja, so erste Ideen habe oder Impulse und denke, das wäre schon noch spannend. Und dort habe ich auf meinem Handy jetzt super viel so Notizsammlungen, wo man jegliche Ländernehmer eigentlich findet. Wahrscheinlich, wo ich einfach mal angefangen habe, okay, wenn ich dort mal hingehe, dann wäre das was Interessantes, was ich machen könnte. Was ich mir überlegt habe, ist, auf Gaza würde ich gerne mal gehen. Syrien würde mich auch interessieren. Ja, und so, also in Südamerika passiert auch super viel Spannendes. In Marokko habe ich auch mal noch aufgeleistet. Das habe ich eigentlich im Dezember schon angehen wollen, habe dann aber eine Operation machen müssen und dann ist das ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Und muss jetzt dann schauen, wie ich das dann umsetzen kann.
Gibt es vielleicht einmal ein Buch von Sebastian Seles Einsatz?
Mehrere.
Gut, ich finde das ein wunderschönes Schlusswort. Sebastian, ich danke mir ganz herzlich, dass du heute da gewesen bist und uns so viel Spannendes von deinen Einsätzen erzählen hast können. Es war wirklich sehr eindrücklich gewesen und wir wünschen dir hauptsächlich jetzt einmal zuerst für deinen nächsten Einsatz in Kolumbien alles Gute und sind schon gespannt, was wir zu lesen bekommen.
Danke vielmals, dass ich da sein durfte.
Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Tanja Sisse. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance.